Krippe oder Thron? Heute Morgen geht es weder um die Krippe noch um den Thron. Vielleicht mehr um einen Promi und um einen Stern. Aber nach der Lobpreiszeit ist dann immer die Kehle etwas trocken. Vielen Dank für das erfrischende Wasser. Ja, heute Morgen wollen wir uns vor allem eben um den Stern und um diese Männer, die hier auf dem Bild seht, etwas auseinandersetzen. In Los Angeles, da gibt es eine ganz berühmte Straße, die sogenannte Walk of Fame. Wer von euch war schon einmal in Los Angeles? Wer hat schon einmal ein paar Schritte auf diesem Walk of Fame hier gemacht? Also da gibt es ja schon einige. Genau, die das schon sehr gut kennen. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Ich selber war noch nie da, aber zum Glück eben im Internet findet man heutzutage fast alles. Also da gibt es Sterne für ganz berühmte Persönlichkeiten. Ich weiß nicht, welchen Stern habt ihr gesucht? Hat jemand nach einem ganz bestimmten Stern gesucht, als er dort war? Ja? Ah, deinen eigenen hast du gesagt. Ja, und hast du dich gefunden? Ja? Okay. Ich habe auch einen Stern gefunden, auch im Internet. Und das fand ich eigentlich doch ganz toll. Eigentlich sind ja diese Sterne, diese Prominenten, sind hauptsächlich aus der Filmindustrie, Schauspieler, ganz berühmte Persönlichkeiten. Aber ein Stern, den habe ich auch im Internet gefunden, fand ich noch schön, dass Billy Graham, der wohl bekannteste Evangelist unserer Zeit, auch einen Stern bekommen hat. Ich weiß gar nicht genau, was die Bedingungen sind, dass man überhaupt einen Stern auf diesem Walk of Fame bekommt, aber ja, vielleicht erhält mal jemand von euch auch einmal die Gelegenheit, dort seinen Stern zu haben. Heute feiern wir aber Weihnachten. Und in der Weihnachtsgeschichte lesen wir auch von einer berühmten Persönlichkeit. Und wir lesen auch etwas von seinem Stern. Nur ist es etwas anders als auf dem Walk of Fame. In der Weihnachtsgeschichte, da geht es nicht darum, dass man den Stern einer berühmten Persönlichkeit findet, sondern es ist genau umgekehrt. Der Stern hat den Menschen den Weg gezeigt, zu dieser Persönlichkeit, zu diesem Promi. Und genau um diesen Stern und um die Menschen, die sich mit diesem Stern auseinandergesetzt haben und sich auf die Suche gemacht haben, darum geht es heute Morgen. Wir möchten einen Text lesen aus dem Matthäusevangelium. Vielleicht habt ihr diesen Text auch gestern Abend gelesen, am Heiligabend. Ich habe ihn euch mitgebracht und ich möchte ihn euch gerne vorlesen. Aus dem Matthäusevangelium Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Und da heißt es: Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Er berief eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. Wo soll denn der Christus nach der Aussage der Propheten zur Welt kommen? Fragte er sie. In Bethlehem, sagten sie, denn der Prophet hat geschrieben: O Bethlehem in Judäa, du bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf, denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird. Und daraufhin sandte Herodes eine geheime Botschaft an die Sterndeuter und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Er sagte zu ihnen: Geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder her und erzählt es mir, damit ich auch hingehen kann, um es anzubeten. Nach diesem Gespräch machten die Sterndeuter sich auf den Weg, Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Und dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück. Denn Gott hatte sie in einem Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren. Eine wichtige Frage, die uns heute Morgen beschäftigen soll, in Bezug auf diesen Bericht von Matthäus, ist die Frage: Was waren das eigentlich für Leute, die eine solche strapaziöse Reise auf sich genommen haben, um diesem neugeborenen König zu huldigen, ihn anzubeten und ihm Geschenke zu bringen? Wenn wir den biblischen Text betrachten oder wenn wir nur den biblischen Text betrachten, der gibt uns eigentlich nicht sehr viele Informationen darüber. Letztlich sind es eigentlich nur drei Aussagen, die der biblische Text über diese Männer macht. Und das sind folgende. Es waren Männer, heißt es da. Wir wissen eigentlich nicht mal, wie viel es waren. Es steht nämlich keine Zahl dort. Wir wissen nicht, wie ihre Namen waren. Wir wissen nicht, woher sie gekommen sind, weil im Text heißt es eigentlich nur, sie kamen aus dem Osten. Martin Luther hat das dann übersetzt, sie kamen aus dem Morgenland. Aber wir wissen eigentlich nicht genau, woher sie genau gekommen sind. Wir wissen keine Nationalität und gar nichts. Wir wissen aber, sie kamen aus dem Osten. Sie kamen aus dem Osten. Das steht hier in unserem Text. Und sie werden Magoi genannt, im Griechischen Magoi. Das Wort Magoi heißt eigentlich Magier. Es waren Magier. Nur mit dieser Bezeichnung Magier tun wir uns ein bisschen schwer, weil wir uns natürlich nicht vorstellen können, dass bei der Geburt von Jesus Magier involviert waren. Weil sich Gott natürlich in seinem Wort ganz klar von Zauberei und von Magie distanziert. Wer waren jetzt also diese Männer, die als Magier bezeichnet werden? Um das herauszufinden, müssen wir vielleicht etwas auf geschichtliches und biblisches Hintergrundwissen zurückgreifen. Und dann eröffnet sich uns zwei Möglichkeiten, wer diese Männer wohl waren. Die eine Möglichkeit ist die: Die Männer waren Gelehrte aus Babylon. Die Weisen aus dem Morgenland oder die Sterndeuter oder eben diese Magier, wie sie hier bezeichnet werden, gehören nach dieser Annahme vermutlich zu einer babylonischen Berufsklasse der Magier. Griechisch eben Magoi, wie wir das im Urtext lesen. Als Magier haben sie vermutlich einer vornehmen Priester- oder Gelehrtenschaft angehört und befassten sich mit heidnischer Theologie, mit Staatskunde, mit Wirtschaftswissenschaft, mit Naturwissenschaft, aber vielleicht eben insbesondere auch mit Sternkunde, also mit Astronomie und vielleicht auch mit Astrologie. Und dank ihrem großen und umfangreichen Wissen wurden sie als Ratgeber des Königs herangezogen. Es ist ja so, dass bis zur Zeit von Leonardo da Vinci, der am Anfang des 16. Jahrhunderts gestorben ist, 1519, hat es immer noch sogenannte Universalwissenschaftler gegeben. Das heißt, das gesamte Wissen einer Zeitepoche wurde noch in einer einzigen Person vereint. Leonardo da Vinci war einer dieser sogenannten Universalwissenschaftler, weil Leonardo da Vinci war Maler, er war Bildhauer, er war Künstler, er war Naturwissenschaftler, er war Mediziner, er war Techniker und er war Erfinder. Also praktisch eine riesige Menge von Wissen hat sich in einer einzigen Person noch manifestiert. Und darum kann man sich gut vorstellen, dass es um die Zeit der Geburt von Jesus, also ganz viele solche Universalwissenschaftler oder eben weise Menschen gab. Und so kann angenommen werden, dass diese Männer aus Babylon ebenfalls solche Universalgelehrte waren. Die Übersetzung von Martin Luther aus dem Griechischen, eben von diesem Wort Magoi, hat er ja mit Weise übersetzt. Und deswegen denke ich, ist diese Auslegungsart eigentlich auch sehr angemessen. Weil wir vielleicht unter dem Begriff Magier uns eben vielleicht etwas Falsches vorstellen würden. Weil mit dem Wort Magier verbinden wir immer Zauberei vielleicht und okkulte Praktiken. Was aber mit großer Wahrscheinlichkeit auszuschließen ist, dass diese Männer Könige waren. Es waren mit großer Wahrscheinlichkeit keine Könige. Zwar feiern wir heute den 6. Januar immer noch als den Dreikönigstag oder den Tag der heiligen drei Könige, der an dieses Ereignis dieser Männer uns erinnert. Aber ich möchte noch mal in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass die Bibel uns weder sagt, dass es drei Personen waren, die Bibel sagt uns nicht, dass es sich um Könige handelt und die Bibel gibt uns schon gar keine Namen. Also diese Namen, die wir haben, Kaspar, Melchior und Balthasar, die finden wir in unserem biblischen Text nicht. Ich habe einmal versucht herauszufinden, woher das eigentlich kommt. Und diese Namen gehen auf einen apokryphen Text, auf das sogenannte armenische Kindheitsevangelium zurück. Dort finden wir anscheinend diese Namen. Ich konnte es leider nicht ausfindig machen. Es gibt verschiedene apokryphische Texte, aber diesen Text habe ich noch nie gesehen. Was ich auch noch spannend fand, ist, dass es früh christliche Gemälde gibt. Und auf diesen Gemälden, da gibt es auf einigen Gemälden, sieht man vier Männer, die zur Krippe kommen. Es gibt auch Gemälde, da gibt es bis zu 12 Personen, die kommen und diesem Jesus huldigen. Also wir wissen nicht ganz genau, wer oder wie viele es wirklich waren. Also, wer waren denn diese Männer, diese Magoi? Eine zweite Möglichkeit möchte ich euch noch aufzeigen. Eine zweite Möglichkeit ist, dass es sich bei diesen Männern um zurückgebliebene Juden handelte. Die in unserem Bibeltext beschriebenen Männer könnten mit großer Wahrscheinlichkeit gläubige Juden gewesen sein. Es könnten Nachkommen jener Israeliten gewesen sein, die bei ihrer allgemeinen Rückkehr der Israeliten aus der babylonischen Gefangenschaft in diesem Land zurückgeblieben sind. Es könnte sich also um intelligente Männer gehandelt haben, die sich in verschiedenen Wissenschaften gut ausgekannt hatten. Und so wie zur Zeit von Daniel, als eben weise Männer auch als Ratgeber dem König gedient haben, so könnten diese Männer auch mit ihren Fachkenntnissen und Fähigkeiten am Hofe des Königs gedient haben. Als Juden kannten sie die biblischen Schriften. Sie kannten die biblischen Schriften des Alten Testaments. Sie kannten den lebendigen Gott und sie kannten die Verheißungen auf einen kommenden Messias. Und darum offenbarte sich vielleicht Gott diesen Männern und teilte ihnen durch diesen Himmelskörper die Geburt des Königs der Juden, also den verheißenen Messias, mit. Und das könnte erklären, warum sie eine solche weite und beschwerliche Reise auf sich nahmen, um diesem verheißenen Messias anzubeten. Soweit also einige Überlegungen zur Identität von diesen Männern. Nachdem wir uns nun diese Frage gestellt haben nach der Identität und Herkunft dieser Männer, stellt sich uns eine weitere Frage. Was können wir von diesen Männern lernen? Für unser Leben heute. Und da habe ich vier Punkte, die ich kurz aufzählen möchte. Der erste Punkt ist, Ihr Verlangen nach Wahrheit und Erfüllung ließ sie aufbrechen. Ihr Verlangen nach Wahrheit und Erfüllung ließ sie aufbrechen. Ich denke, es war mehr als Abenteuerlust oder vielleicht den Wert eines Auslandsaufenthalts, der sie aufbrechen ließ. Der aufgehende Stern dieses Königs der Juden ließ ihnen einfach keine Ruhe. Sie mussten diesen König mit eigenen Augen sehen. Sie wollten nicht Informationen von Dritten haben, sondern sie wollten diesen König selber persönlich sehen. Sie haben sich auch nicht vor Veränderungen gefürchtet. Sie haben sich auf das Unbekannte eingelassen. Sie sind mutig aufgebrochen und machten sich auf den Weg, ohne dass sie gewusst haben, wohin sie der Stern führen wird. Sie haben sich nicht einfach mit dem Status quo begnügt, sondern sie wollten mehr. Sie wollten erkennen, sie wollten begreifen, sie wollten erfahren, sie wollten lernen, sie wollten entdecken. Und ich denke, das ist etwas, was wir auch von ihnen lernen könnten, was für unser Leben auch wichtig ist, nämlich diese Bereitschaft, diesen Mut zur Veränderung, aufzubrechen zu etwas Neuem, das Verlangen, Neues kennenzulernen und nicht immer am gleichen Ort stehen zu bleiben, sondern sich von Gott bewegen zu lassen. Vielleicht werden wir manchmal durch Umstände dazu gezwungen, Veränderungen in unserem Leben vorzunehmen. Vielleicht machen wir das aus eigenem Antrieb. Aber wichtig, denke ich, ist, dass wir unterwegs sind mit Gott. Und so möchte ich dich ermutigen, mit Gott unterwegs zu sein, nicht dort stehen zu bleiben, wo du bist. Und ich möchte dich vor allem auch herausfordern, zu tun, was Gott dir sagt. Natürlich, um das zu können, braucht es auch ein Hören auf Gott und seinen Willen zu erkennen. Aber wenn du den Willen Gottes erkannt hast, dann möchte ich dich ermutigen, auch konkrete Schritte zu tun und mit Gott unterwegs zu sein. Ein zweiter Punkt, was wir von ihnen lernen können. Ihr Suchen und Fragen und Forschen half ihnen, den Weg zu finden zu diesem Christuskind. Was wir hier sehen, sind Wissenschaftler eigentlich. Wissenschaftler, die auf dem Weg zu Jesus sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben ja immer diese Diskrepanz zwischen Wissenschaft und Glauben. Und wir denken immer, das sind große Diskrepanzen. Aber ich denke, wir sollten auch dankbar sein für die Wissenschaftler. Wir sollten dankbar sein für Wissenschaftler und Akademiker, für Denker, für Gelehrte, für Studierende und Dozenten, für Naturwissenschaftler und Geisteswissenschaftler. Der Glaube schließt die Wissenschaft nicht aus, auch wenn oftmals die Wissenschaft versucht, ohne den Glauben auszukommen. Aber worüber ich auch immer wieder staune, ist, dass es viele intelligente Menschen gibt, viele Wissenschaftler gibt, die auch glauben. Also Glaube und Wissenschaft, das schließt sich nicht aus. Und deswegen möchte ich dich auch ermutigen, forsche, bleibe dran, forsche in der Bibel, sei neugierig, forsche. Weil Gott hinterlässt seine Spuren in der Weltgeschichte. Und ich denke gerade an das Gebiet Archäologie, wo schon viele Menschen geforscht haben und viele Dinge gefunden haben, die eigentlich genau das, was in der Bibel steht, bestätigt haben durch ihre Forschung und durch ihre Wissenschaft. Also ich möchte dich ermutigen, sei neugierig, forsche und bleibe dran. Ja, Gott hat viele Möglichkeiten, uns Menschen auf ihn aufmerksam zu machen. Und wir haben eine Verheißung. Da heißt es nämlich in Sprüche 2,7, dem aufrichtig Suchenden lässt Gott es gelingen und er lässt sich finden. So sollen wir also auch Suchende sein, sollen wir Forschende sein. Und ich möchte euch dazu ermutigen. Noch ein dritter Punkt, was wir von ihnen lernen können. Ans Ziel kamen sie durchs Hören aufs Wort Gottes. Oder ja, durch das Hören auf Gottes Wort kamen sie ans Ziel. Wir lesen hier, ihre Berechnungen und ihre Deutungen führten diese Männer zuerst nach Jerusalem. Der Stern führte sie nicht zuerst nach Bethlehem, sondern zuerst kamen sie nach Jerusalem. Und dort begegneten sie einem falschen König, also dem falschen König. Nicht dem König, dem sie eigentlich huldigen wollten, sondern sie begegneten zuerst König Herodes. Aber dieser ließ in den alten Schriften forschen und schließlich ließen sie sich aus dem Wort Gottes den Weg nach Bethlehem erklären. Die Schriftgelehrten gaben nämlich auf die Frage nach dem Geburtsort des Messias folgende Antwort. Sie sagten, in Bethlehem, sagten sie, denn der Prophet, und wir wissen, das steht im Prophet Micha, Kapitel 5, Vers 1, in Bethlehem, sagten sie, denn der Prophet hat geschrieben, O Bethlehem, in Judäa, du bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf, denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird. Der Stern hat ihnen den Weg bis nach Jerusalem gewiesen, aber dort waren sie erst fast am Ziel. Sie waren noch nicht ganz am Ziel, nur eben fast, noch nicht ganz. Aber den entscheidenden Hinweis erhielten sie aus dem Wort Gottes. Nicht vom Stern, sondern den entscheidenden Hinweis erhielten sie aus dem Wort Gottes. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das hier bemerken. Das ist auch für uns immer wieder wichtig und maßgebend und entscheidend. Was sagt die Bibel? Wir haben oft viele Gedanken und wir haben oft viele Ratgeber, aber was sagt die Bibel zu meinen Fragen, die ich habe in meinem Leben? Was ist Gott wichtig? Wie soll ich mein Leben gestalten? Welche Prioritäten soll ich setzen in meinem Leben? Wir kommen nur dann ans Ziel, wenn wir bereit sind, uns nach seinem Wort zu richten. So wie das auch diese Magoi, diese Sterndeuter gemacht haben. Und noch ein vierter Gedanke. Sie ließen sich von Menschen belehren und vom Stern führen. Einen echten weisen Menschen, einen echten Gelehrten, erkennt man eigentlich daran, dass er nie aufhört zu lernen. Und dass er nie aufhört, sich selbst zu korrigieren und andere zu konsultieren, so wie das auch diese Weisen aus dem Morgenland gemacht haben. Das haben sie nämlich getan. Und so möchte ich dich heute Morgen fragen, lassen wir uns noch etwas sagen? Gibt es Menschen in deinem Leben, die in dein Leben hineinreden dürfen? Oder bist du korrigierungsresistent? Solche Menschen gibt es auch. Die gehen ihren eigenen Weg, lassen sich von niemandem etwas sagen. Gibt es Menschen, die in deinem Leben dich auch korrigieren dürfen? Hast du Menschen in deinem Umfeld, die dir wertvolle Korrektur anbieten? Diese Menschen, diese Männer aus dem Osten waren nicht nur gebildet und intelligent, sondern sie waren eben auch weise und sie waren klug. Und sie ließen sich führen. Sie ließen sich führen von dieser Himmelserscheinung und sie ließen sich vor allem führen vom Wort Gottes. Nach dem Gespräch mit König Herodes und den Schriftgelehrten gingen die Sternforscher oder eben diese Magoi nach Bethlehem.
Und dort geschah das Unglaubliche, was wir uns fast nicht vorstellen können. Der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, führte sie. Und er blieb über diesem Haus stehen, in dem der verheißene Messias geboren worden war. Lassen wir uns auch leiten? Und wenn ja, stellt sich die Frage, von welchem Stern lässt du dich leiten? Es gibt in unserer Welt viele Stars. Es gibt viele Sterne. Es gibt viele Prominente in unserer Gegenwart, an denen man sich orientieren könnte und von denen man sich prägen lassen könnte. Aber von welchem Stern lässt du dich prägen? Es gibt einen Stern, der überstrahlt alle Sterne, auch alle Sterne dort auf diesem Walk of Fame. Und dieser Stern heißt Jesus. Jesus wird in der Bibel als der helle Morgenstern bezeichnet, der uns führen will und der uns leiten will. Zwei Stellen gibt es dazu. Die eine steht in 2. Petrus 1, Vers 19. Und dort heißt es, aus diesem Grund setzen wir noch größeres Vertrauen in die Botschaft der Propheten. Achtet auf das, was sie geschrieben haben, denn ihre Worte sind wie ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Morgen dämmert und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wer ist denn dieser Morgenstern? Und da gibt uns Offenbarung 22, Vers 16 eine Antwort. Dort heißt es nämlich, ich, Jesus, habe meinen Engel zu dir gesandt, damit du den Gemeinden alles mitteilst. Ich bin die Wurzel und der Nachkomme aus dem Geschlecht Davids. Ich bin der helle Morgenstern, sagt Jesus. Jesus ist also der helle Morgenstern, der aufgegangen ist am Firmament unserer Weltgeschichte. Er ist für uns Menschen zum Zeichen gesetzt und führt uns zum Ziel, so wie dieser Stern damals diese Sterndeuter zu Jesus geführt haben. Lassen wir uns führen durch diesen Stern? Suchen, fragen und forschen wir, bis wir die Wahrheit gefunden haben? Brechen wir auf, um den Sinn des Lebens zu finden? Wollen wir noch mehr von diesem Messias wissen, von diesem König der Juden, der damals geboren worden ist? Wollen wir ihn persönlich kennenlernen und mit ihm unterwegs sein? Sag, unter welchem Stern steht dein Leben? Achtest du auf Horoskope, die ja jetzt am Jahresende blühen in allen Zeitschriften und Zeitungen, gibt es ja Horoskope für das neue Jahr. Achtest du auf solche Horoskope und Astrologen oder folgst du dem hellen Morgenstern, Jesus? Horoskope gehen davon aus, dass dein Schicksal in den Sternen steht und dass die Sterne dein Leben bestimmen. Wir glauben aber vielmehr, dass Jesus unser Schicksal ist. Ja, dass Gott, der uns geschaffen hat und der dich geschaffen hat und der dich liebt und der seinen einzigen Sohn auf diese Erde gesandt hat, damit wir durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung gerettet werden können und in Ewigkeit in seiner Gemeinschaft leben dürfen. Das glauben wir. Und deswegen feiern wir jetzt dann anschließend auch noch gemeinsam das Abendmahl. Das ist unsere Glaubensgrundlage. Das ist unser Fundament für unser Leben. Dazu ist Jesus auf diese Welt gekommen. Und darum feiern wir Weihnachten. Und darum haben wir allen Grund, fröhlich zu sein. Und darum wünsche ich euch allen wirklich eine fröhliche und eine besinnliche Weihnachten. Ich möchte noch beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir Weihnachten feiern dürfen. Wir danken dir, dass du einen Plan gehabt hast. Wir danken dir, dass du jeden einzelnen von uns so sehr liebst. Ja, du liebst uns so sehr, dass du deinen einzigen Sohn, das Wichtigste, das du hattest und hast, in diese Welt gesandt hast. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du diesen Weg unter deine Füße genommen hast. Ja, wir danken dir, dass du nicht oben geblieben bist im Himmel, wo es viel schöner war, sondern dass du dich erniedrigt hast und Mensch geworden bist. Herr, dass du einer von uns geworden bist. Und wir danken dir auch, dass du diesen schweren Weg gegangen bist. Ja, dass du dich in unsere Hände gegeben hast. Und wir haben nichts Besseres gewusst, als dich ans Kreuz zu nageln. Wir danken dir, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist und da verstanden bist. Und danke, dass du unsere Schuld weggenommen hast und uns Hoffnung gegeben hast auf ein ewiges Leben. Ja, dafür danken wir dir. Und danke, dass Weihnachten der erste Schritt dazu war. Und deswegen dürfen wir fröhlich sein. Und deswegen wollen wir uns freuen, auch an diesem Tag. Danke für deine Liebe. Danke, dass du gekommen bist. Amen.